Hallo, hier sind wir wieder, die Alphabeten, der Doktor und der Proll. Mein Name ist Sebastian.
Mein Name ist Gerrit. Ich zucke mal zusammen, wieso der Doktor und der Proll?
Ne, ich bin ja für die etwas ungebildeten und akademischen Kommentare und Einwürfe zuständig, während du dann doch in der Trickkiste des studierten und doktortiteltragenden Literaten herumkramen kannst. Das finde ich auch gut so. Da kann ich mich so ein bisschen drauf ausruhen, auf meinen Wissenslücken, und du hast es umso leichter, dein breit gefächertes Wissen einzustreuen.
So, jetzt sind alle eingeschlafen und beides ist mir noch nicht aufgefallen, aber wir haben einen Gast da.
Heute zu Gast Carla Paul. Als ehemalige Ausleihkönigin der örtlichen Bibliothek hat sie ihre große Liebe zum Beruf gemacht. Hyperaktiv ist sie nicht nur in den sozialen Medien. Sie gibt Buchtipps im Fernsehen, schreibt alle zwei Wochen einen meinungsstarken Newsletter, moderiert eine eigene Literatur-Live-Show und einen Podcast mit Kollege Günther Keil. Weiterhin in Carla Pauls Portfolio kulturjournalistische Beiträge, ein Sachbuch über die Gilmore Girls und zuletzt ein Beitrag in der Anthologie The Future is Female. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie einen Krimi schreibt. Oder hat sie ihn bereits geschrieben? Das und noch einiges mehr verrät sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Carla Paul.
Carla Paul ist hier. Hallo Carla.
Hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hattest.
Und sie ist nicht allein gekommen. Ihr könnt euch denken, wer mit ihr dabei ist. Kommissar Doggo, wie du ihn auf Insta nennst.
Das war tatsächlich, glaube ich, im Sommer auf Sylt eine Kurzidee zu einem Bild, das ich gepostet hatte und das aussah wie ein typisches Nordsee-Krimi-Cover. Und dazu entspann sich dann ganz spontan mit der Community sozusagen eine mögliche Handlung. Und wie bei jedem, sagen wir mal, durchschnittlichen, normalen Regionalkrimi auch, braucht es natürlich auch immer ein Tier, das Sympathiewerte gewinnt. Und da konnte ich ja glücklicherweise eins bieten.
Kommissar Doggo, ich lese das nochmal ganz kurz vor, dein Krimi-Plot. Schauderhafte Scherennächte. Kommissar Doggo ermittelt. Tourist wird von junger, kluger, gut aussehender Literaturjournalistin, und sie hat die besten Follower auf Instagram, tot am Strand gefunden. Gemeinsam mit Hund Doggo ermittelt sie und kommt der Austernmafia auf die Spur. Spannung pur, Verdacht auf mehrere Täterlenken, noch eine Leiche links und rechts, bisschen Lokalkolorit darüber und Liebesgeschichte mit örtlichem Buchhändler Valerian Florius eingestreut. Fertig. Finale, Mordkomplott aufgelöst, Hund bekommt Wurst. Journalistin heiratet und eröffnet Café. Zweiten Fall im Epilog anteasern. Machst du dich über den Lokalkrimi lustig so ein bisschen dabei?
Ich glaube, man merkt, ich lese definitiv zu viele Verlagsvorschauen mit begleitendem Marketing. Und wenn man sich über viele, viele Jahre in der Literaturbranche aufhält und die Mechanismen des Marketings dazu kennt, dann ist man irgendwann so geeicht, dass man tatsächlich solche Texte relativ im Schlaf schreiben kann und weiß, was dazu gehört. Und es passte ganz spontan.
Ich habe irgendwo so ein Zitat von dir gelesen, die Masse will Genuss, keine Qualität oder so. Ist das tatsächlich so, hast du das festgestellt?
Ja, das ist auch so. Also das sieht man in der Buchhandlung, das sieht man auch an zum Beispiel der Spiegel-Bestsellerliste. Und daran ist erstmal nichts Verwerfliches, weil ein guter Autor, finde ich, eben neben der Unterhaltung auch noch eine Message mitbringen kann und gut schreiben kann und sowas. Also es nützt ja auch, das sozusagen die hochtrabendste Literatur nützt ja gar nichts, wenn sie nicht unterhält und den Leser nicht bis zum Schluss dran bindet. Aber klar, also ich glaube, so alle im Literaturbereich würden sich wünschen, dass auch ein bisschen mehr Niveau sich besser verkauft.
Aber du liest ja alles. Du liest ja vom Krimi über Thriller, über sogar Science Fiction. Irgendwas gibt es die Sparte auf deiner noch nicht ganz gefüllten Webseite. Oder ich glaube, Fantasy, heißt es sogar Fantasy und Science Fiction? Liest du Fantasy?
Im Prinzip lese ich tatsächlich alles. Ja. Ich versuche, mir so wenig Begrenzungen wie möglich irgendwie anzutrainieren und da immer auch immer offen zu sein. Ich kann natürlich allein aus zeitlichen Gründen nicht wirklich tatsächlich alles lesen, aber ich werde vom Fernsehen, von verschiedenen Medien, für Auftritte und so weiter und so fort, für eine sehr hohe Bandbreite angefragt. Das heißt, ich muss auch tatsächlich informiert sein, was es so alles gibt. Und das fängt natürlich an beim Liebesroman, beim Krimi, bis zur Literatur des Deutschen Buchpreises. Und da macht für mich auch die Abwechslung tatsächlich so ein bisschen die Spannung aus. Ich bewundere jeden, der immer nur eine Sparte lesen kann und für sich auch immer wieder Neues entdeckt. Bei mir macht genau die Mischung eben das aus, was mir Spaß macht. Und da geht dann alles.
Das ist ja aber auch eigentlich traumhaft, ne? Dass du jetzt nicht so auf Krimis festgenagelt wirst und immer nur Krimis lesen musst, sozusagen.
Oder? Ja, das also ist natürlich auch so ein bisschen so ein selbstgewähltes Glück.
Ja.
Weil ich dann eben auch gezielt mir wieder Aufträge in anderen Bereichen suche.
Erarbeitetes Glück sogar.
Genau. und ich versuche da auch möglichst offen zu bleiben. Aber klar, es ist auch Glück, weil so die Grundeinstellung des Menschen ist erstmal, dass wir jemanden beurteilen wollen, bewerten wollen, in eine Schublade packen wollen. Mhm, das ist ganz verständlich, weil das für uns eher so eine Sicherungsoption ist. Wenn wir wissen, wo jemand hingehört, können wir das im Kopf erstmal abschalten. So. Ich versuche aber immer aus Schubladen rauszukommen, auch für mich selber, das immer mal wieder aufzubrechen. Bin aber immer noch furchtbar eng. Also ich merke, also je mehr ich versuche, mich zu öffnen, desto mehr komme ich an meine eigenen Grenzen, auch was Diversität angeht, was Literatur aus anderen Ländern angeht, was Literatur anderer Hautfarben angeht, ja. Anderer Kulturen, anderer Religionen, wie sehr ich geprägt bin von diesem deutschen Bild von Literatur. Also von daher, wenn man mich für vielseitig hält, bin ich aus meiner Sicht sehr eng in einer deutschen Schublade, was den Begriff von Literatur angeht.
Ist das immer noch so? Wie viel Prozent aus dem Ausland?
Nahezu 100. Ja? Tatsächlich aus dem Inland einfach, weil ich dafür bezahlt werde sozusagen.
Aber Übersetzungen liest du, also jetzt T.C. Boyle oder sowas?
Ja, das schon. Ja. So das. Aber trotzdem ist das ja eine sehr westliche, sehr weiße Literatur, die man da meistens liest. Also ja. Das merkt man, es kommt jetzt kommt noch einiges wieder rüber. Marlon James zum Beispiel, also wirklich was eben auch Literatur von People of Color angeht. Mhm. Und wo ich schon merke, okay, mein Kopf ist so trainiert darauf, tatsächlich, wenn ich in ein Buch reingehe und ich treffe eine Hauptperson, dass mein Kopf automatisch davon ausgeht, sie ist weiß.
Ja.
So. Da geht's schon mal los. Das war mir früher, darüber habe ich mir aber früher gar keine Gedanken gemacht. Dann haben natürlich andere Kulturen aus anderen Ländern oft eine andere Art zu schreiben. Und ich merke, wie unbequem das für mich ist, wenn ich darauf mal stoße, weil ich einfach die Gangart nicht gewohnt bin. Dass es für mich erstmal unbequem ist. Aber es ist ja toll.
Ja, es ist ja erfrischend auch.
Das ist, eben.
Ich kenne das speziell jetzt vom Lesen leider noch gar nicht so sehr, aber ich kenne das halt, ich habe eine Zeit lang recht viel asiatische Filme geguckt. Das war dann Action meist. Erstmal erstklassiges Level an Brutalität, was ich sehr spitze finde. Und am Ende müssen die Helden immer sterben. Das finde ich so toll, dass die nicht so Happy End-mäßig drauf sind. Ne?
Ich lese da ab und zu mal Kurzgeschichtenbände und merke auch immer wieder, dass unser Bedürfnis auf ein Happy End in anderen Kulturen ja gar nicht machbar ist, was du auch schon angesprochen hast. Mhm. Weil die natürlich auch viel, also wir leben in einem Land voller Luxus im Vergleich. Und wenn natürlich andere sehr brutal schreiben und man immer das gewohnt ist, dass man ein Buch liest und am Ende des Tages sozusagen, am Ende des Romans geht es gut aus. Da schreiben andere Kulturen aus der Türkei, aus Afrika, aber auch aus Amerika teilweise. Da geht es nicht gut aus. Da passieren andere schlimme Dinge mit den Menschen, die eben der Realität entsprechen. Sie schreiben von ihrem Leben. Und daran muss man sich dann auch gewöhnen, dass das eben nicht so zart ist wie bei uns. Und da hatte ich dann schon oft zu schlucken, weil man natürlich sich vielleicht nicht in allen Lebenssituationen selbst mit sowas konfrontieren will. Also bringe ich gerade als Leser die Stärke mit, da so tief reinzugehen. Ich werde ja dann auch mitgenommen. Mhm. Und man ist das so gewohnt und man liest die 300 Seiten und man fiebert mit und bam. So.
Leider Pech gehabt.
Und das finde ich tatsächlich immer wieder beeindruckend und wo ich mich eben frage, sollte ich mich nicht eigentlich zwingen, mich damit zu konfrontieren, um zu verstehen, dass die Welt vielleicht in meinem Land ein bisschen heller ist als woanders, um das auch besser zu sehen und ein bisschen einen besseren Blick dafür zu bekommen, besseren Blick für die Charaktere zu bekommen. Also das ist so ein Punkt, wo sich das zum Beispiel schon mal unterscheidet. Und dann aber wieder merkt man, dass die Menschen, wenn sie von Emotionen sprechen, wenn sie von einschneidenden Erlebnissen sprechen in den Büchern, dass es genau das Gleiche bei ihnen passiert oder bei ihnen anklingt im Menschen selbst wie bei uns auch. Also es ist auf der einen Seite sind die Menschen so sehr anders und auf der anderen Seite aber eben auch so sehr gleich.
Wie zieht dich ein Text rein? Was ist das Reizvolle? Wo setzt das ein, dass du plötzlich dich so einklinken kannst?
Es sollte nicht zu klischeehaft sein. Es sollten tatsächliche Charaktere sein und nicht einfach nur Figuren wie in einer Soap Opera, sondern tatsächlich, ich brauche Risse zum Festhalten, sozusagen. Mhm. Und wenn das so ganz glatte Figuren sind, die, was oft in so Copycats von Büchern, die sind natürlich runtergeschrieben, da möchte der Autor oder der Verlag, dass mir jemand bekannt vorkommt, dass ich hohen Wiedererkennungseffekt habe, dass ich das so weglesen kann. Wir kennen das natürlich ganz früh auch von Agatha Christie, irgendwie 70 Romane, der Aufbau war immer gleich. Also ich weiß immer, worauf ich mich da einlasse. Mhm. Ich suche eher so das Gegenteil. Meine Freundin Melanie Rabe hat weibliche Heldinnen, die auch mal wirklich unsympathisch sind. Ja. Und die ich vielleicht auch mal streckenweise im Buch nicht mag und nicht nachvollziehen kann. Wo es aber trotzdem realistisch und authentisch beschrieben ist. Und sie hat da wirklich den Mut, eben sozusagen echte Frauen in so ein Buch zu stellen, die eben mal nicht sozusagen nach der Handlung gehen. Und das ist eben das, wirklich, die haben eben auch, die haben glatte Seiten und die haben Risse und daran kann ich mich dann festhalten und mich sozusagen durch das Buch ziehen lassen. Wäre es eine glatte Figur, würde ich die relativ schnell wieder loslassen. Würde mir denken, ja, okay, ich weiß, wo du in 50 Seiten bist, ich weiß auch, wo du in 200 Seiten bist, aber dafür brauche ich ja das Buch nicht lesen.
Kann ein guter Stil eine schlechte Geschichte kompensieren und andersrum? Oder muss eigentlich schon beides für dich auch so ein Mindestmaß an Lesbarkeit und Spannung und Originalität haben?
Ein Buch sollte sichtbar, lesbar durch ein Korrektorat und ein Lektorat gegangen sein. Ich finde, das ist eine Respektsbezeugung gegenüber dem Leser. Und danach kann ich eigentlich vieles verzeihen, weil manchmal ist was ich vielleicht anfangs für einen schlechten Stil halte, dann einfach ein origineller Stil. Und wenn der sich witzig, unterhaltsam, wirklich originell eben bis zum Ende durchzieht und nicht einfach nur so ein Flüchtigkeitsfehler ist und einfach Nachlässigkeit, sondern einfach wirklich der persönliche Stil des Autors, dann verzeihe ich das total problemlos. Und dann denke ich mir sogar, vielleicht ist es besonders, also das, vielleicht macht es das gerade besonders. Und es ist besser als jemand, der eben, es gibt ja auch genug Schriftsteller, die eben versuchen, ganz große Literatur zu schreiben und machen es dann viel schlechter, als wenn sie einfach bei ihrer Schreibe geblieben wären, die so aus ihnen rauskommt. Und von daher. Du erzählst
es gerade so, als würde dir gerade so ein Beispiel vorm inneren Auge. Wir können aber auch ein bisschen aufpassen, was wir sagen.
Ja.
Das hört aber auch, hört bestimmt keiner zu heute.
Ja, es gibt auch natürlich so Bücher, die in aktuellen Debatten stehen, die zum Beispiel ist jetzt so die journalistische Version davon wäre Relotius, wo man sich denkt, ja, vielleicht so ein bisschen weniger übertriebene Bilder hätten es auch getan. Das gibt es natürlich auch in Romanform. Oder es gibt auch Schriftsteller, die natürlich wissen, was bei manchen Preisvergaben gut bewertet wird und dann bastelt man sich das so zusammen.
Also Kalkül.
Oder vielleicht auch einfach natürlich der Wunsch nach Anerkennung und Verkäufen. Also das finde ich ist ja nicht unbedingt was Verwerfliches. Mhm. Wer von uns möchte das nicht? Aber es gibt eben Menschen, bei denen das funktioniert und Menschen, bei denen das nicht funktioniert. Und Menschen, wo ich mir denke, wärst du bei deinem Stil, der vielleicht nicht unbedingt reicht für Bachmann-Preis, aber der wäre dafür bei den Lesern vielleicht viel besser angekommen. Und das kann man ja mit ein bisschen Übung, glaube ich, schon ganz gut herauslesen. Von daher, wenn ich sehe, dass derjenige sich Mühe gegeben hat und sich in einem gewissen Sinne treu bleibt mit diesem Stil, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn das eben nicht den normalen Regularien des Literaturbetriebs entspricht.
Ja, aber du liest ja wahnsinnig viel, ne? Das habe ich an anderer Stelle schon mal gehört, das könntest du vielleicht noch mal erzählen, wie viele Bücher sind das im Jahr oder pro Woche oder pro Tag?
Also es ist so durchschnittlich 3 bis 5 Bücher pro Woche.
Also liest du auch am Wochenende oder hast du dann frei?
Tatsächlich.
Dann liest du das, was du willst, wahrscheinlich nicht das, was du musst.
Nee.
Ach so.
Eigentlich ist ja das, was ich lesen muss, das, was ich lesen will. Also ich bin in der Wahl der Titel, die ich empfehle, durchaus frei. Ich nehme keine Aufträge an, wo eine Redaktion zu mir sagt, so, wir haben hier folgendes Debattenbuch, sag mal was dazu. Und von daher ist es eh das, was ich auch lesen möchte. Und wenn ich es nach 50 oder 100 Seiten nicht mehr lesen möchte, dann kommt es auch weg.
50 Seiten reichen? Reicht manchmal der erste Satz oder die erste Seite?
Ja.
Dass du weißt, oh Gott,
nee. Reicht manchmal der Titel?
Ja, Titel und Cover reichen manchmal aus. Also ich bin eine ganz große Coverwählerin. Ich kenne auch keinen Literaturkritiker, der das nicht macht, weil man anhand des Covers einfach auch sehen kann, wie möchte der Verlag das verkaufen. Wir haben knapp 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Das heißt, ich muss schon wahnsinnig filtern bei den Büchern, die ich überhaupt mir ins Haus bestelle. Es ist so, dass wenn die Vorschauen kommen, die kommen so 6 bis 9 Monate vorher, bevor das Buch erscheint, gucke ich das alles durch. Ich schaffe von, ich glaube, es gibt so 600 Verlage in Deutschland oder noch mehr, schaffe ich vielleicht so 200 Vorschauen, also Programme, die ich durchgucke. Natürlich die großen Mainstream-Verlage alle dabei. Jetzt muss man überlegen, natürlich allein Random House hat knapp 50 Verlage. Und gucke die alle durch und fordere dann ganz viel an, das meiste erstmal nur digital und sage, ich lese eben mal kurz rein und dann kann ich das schon beurteilen. So. Deswegen kann ich nicht gleich beurteilen, oh, das ist ein Kracherbuch, aber ich kann relativ schnell beurteilen, was ich nicht weiterlesen möchte. Und da gehe ich nach dem, was, also auch was ihr auch nehmen würdet, ne? Habe ich jetzt Bock weiterzulesen oder nicht?
Ich habe da ein echtes Problem mit Abbrechen.
Ja?
Also ich schaffe das nicht. Weil die paar, die ich abgebrochen habe, die verfolgen mich. Ich kann mich an die abgebrochenen Bücher besser erinnern als manche, die ich gelesen habe.
Welche hast du abgebrochen?
Sag ich jetzt nicht.
Ulysses.
Nein.
Moby Dick.
Will ich wirklich jetzt gerade nicht sagen, aus Gründen. Und bei einem weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, wie es heißt. Es war irgendwas mit einem Kreuzfahrtschiff. Es war nicht Fitzek. Den hätte ich gar nicht erst angefangen.
David Foster Wallace?
Nee.
Ein Buch über Kreuzfahrtschiffe.
Nee, das ist ja ein Essay, glaube ich, ne? Oder war das ein Roman?
Nee, es war ein Essay, ja, so lange
Zeit. Den finde ich großartig. Ich weiß tatsächlich, das hatte mir ein Freund geschenkt und deswegen verfolgt es mich halt so, weil wenn es schon ein Freund dir schenkt, ja, das ist ein gutes Buch, dann willst du es ja auch lesen. Und dann habe ich es wirklich, bei der Hälfte musste ich es.
Oh Gott, so könnte ich meinen Job natürlich nicht machen. Also ich breche wahnsinnig viel ab, sehr schnell ab. Also aber muss man natürlich sagen, ich habe ja immer im Kopf, das ist mein Job. Texte zu bewerten. Das ist wie die Lektoren auch in den Verlagen, die eingesandten Manuskripte bewerten. Und ich muss da ganz schnell, ganz klar danach gehen, weil ich finde, das ist eben die Verantwortung, die ich habe. Wenn ich Bücher empfehle und sei das jetzt, also angenommen zum Beispiel jetzt in der ARD, da gucken die Sendungen, gucken teilweise 800.000 Leute.
Ja.
So. Und dann habe ich ja noch ein paar andere Medien und die Leute verlassen sich da wirklich drauf und die sprechen mich auch Jahre danach noch auf diese Bücher an. Also kann
du hast
ich
gesagt, das ist ein gutes Buch.
Ja, so. Und deswegen nehme ich das auch tatsächlich ernst. Ich meine, wir müssen es nicht übertreiben. Ich operiere keine kleinen Kinder am offenen Herzen. Aber das ist mir schon wichtig. Von daher nehme ich da natürlich wirklich nur Bücher, wo ich sage, so Hand ins Feuer. Ich finde die super.
Gibt es denn Autoren, die du manchmal ein bisschen bevorzugst, weil du die sympathisch findest?
Ja, total. Total.
Weil also, du sie persönlich kennst und sympathisch findest?
Ja, und auch welche, bei denen ich die Bücher nicht mal anfassen würde, weil ich die Schriftsteller zum Kotzen finde.
Wen denn so?
Also ich kann, das ist auch diese Neutralitätsdiskussion im Journalismus, das existiert einfach gar nicht.
Noch nie. Das finde ich auch so vorgetäuscht.
Wir sind Menschen, es geht gar nicht anders. Was ich nie machen würde, ist, dass ich ein Buch absichtlich verreiße von jemandem, den ich nicht mag, sondern ich würde es einfach komplett ignorieren. So, das fände ich unprofessionell, wenn ich das ausnutze. Oder ich würde nie ein Buch loben, wenn ich mit dem Autor befreundet bin und das Buch gar nicht gut finde in Wirklichkeit, sondern will es auch einfach weglassen. Und wenn ich mit Autoren befreundet bin und eine Kritik dazu schreibe oder irgendwo dazu auftrete, sage ich es immer dazu. So, also wie zum Beispiel jetzt Melanie Rabe, die Leute wissen dann Bescheid, okay, die sind befreundet, können das ein bisschen besser einordnen. Mhm. Aber alles andere, also dafür gibt es auch viel zu viele wirklich tolle, kluge, sympathische Autoren. Also die schreiben schon alle viel mehr Bücher, als ich jemals bewerten könnte. Warum soll ich dann meine Reichweite und meine Energie auf die bewerten, die ich scheiße finde? Darf man scheiße sagen?
Wie wichtig ist für die denn dann dein Beim Versprecher müssen wir schneiden? Müssen wir was zurückspulen?
Das ist doch ein Podcast für Erwachsene, da darf man noch mal Scheiße sagen.
Ach so, da habe ich gar nicht gehört. Das
bei expliziten Häkchen machen, weil Carla jetzt Scheiße gesagt hat.
Da kann ich jetzt auch Penis sagen.
Da brechen uns jetzt die ganzen Kinderzuhörer weg.
Wie war noch mal die Frage?
Du wolltest anfangen.
Ja, ich hatte angefangen, Sebastian.
Nee, du wolltest weitermachen jetzt.
Ja. Wenn du mit Autoren befreundet bist und wie wichtig ist dann dein Urteil in deiner Funktion oder können die da auch abstrahieren? Denn das ist natürlich für jemanden vermutlich auch natürlich immer eine heikle Geschichte. Und wenn du jetzt, das neueste Buch vielleicht gar nicht so gut findest und hast natürlich Schwierigkeiten, wahrscheinlich das auch zu sagen. Also, oder nicht? Oder hast du da nur Freunde, mit denen du dann auch offen drüber reden kannst oder gibt es da keine Probleme?
Naja, also es gibt immer Probleme. So, wir sind Menschen und in Büchern steckt viel Arbeit, da steckt viel Emotion. Also wenn ich da sagen würde, du, das ist ganz schöner Schrott,
lese ich... Bist du so hart? Sagst du, das ist Schrott?
Nein. Weil ich das auch wieder respektlos finde. Es gibt auch Kritiker, die sind da sehr hart. So, die werfen auch zum Beispiel Bücher einfach in so eine Tonne oder so und sind auch sehr persönlich manchmal den Autoren gegenüber. Und das finde ich nicht in Ordnung. Weil jeder Autor sich für jedes, du möchtest jetzt so einen Verriss von mir vorlesen.
Nee, ich möchte nur dich zitieren. Du hast mal irgendwo getwittert, glaube ich, ich habe in meinem Herzen eine kleine dunkle Ecke für Verrisse. Ja. Also wenn es andere machen, findest du es dann doch manchmal eigentlich ganz gut.
Nee, das nicht, aber manchmal würde ich es gern machen, natürlich, weil man manchmal einfach so die innere Bitch rauslassen. Aber ich finde es eben trotzdem respektlos dem Gegenüber, weil egal wie kalkuliert ich ein Buch halte, egal, also manchmal möchte ich Autoren schütteln und sagen, hättest du dich nicht noch ein halbes Jahr hinsetzen können und mit jemanden, am wütendsten bin ich tatsächlich, wenn ich weiß, da steckt so viel mehr Gutes dahinter und aus irgendeinem Grund musste das Buch schneller abgegeben werden oder hatte nicht den richtigen Lektor oder jemand hat sich nicht getraut, so richtig aus sich rauszugehen, wenn ich wüsste, es würde besser gehen. Dann bin ich am wütendsten.
Hast du so gute Beziehungen oder Freundschaften zu Autoren, dass du vielleicht sogar Probeleserin bist oder so, Beta-Reader?
Also oft fehlt mir die Zeit einfach, das muss man sagen. Und dann sage ich immer vorab, weshalb soll ich den Text lesen? Was erwartest du? Erwartest du, dass ich den schon vorab lese, um ein Marketing-Quote dazu zu schreiben? Das wird natürlich oft angefragt. Oder möchtest du tatsächlich ehrliche Kritik haben? Und dann mache ich das nur bei Menschen, wo ich weiß, dass die das abkönnen. Zum Beispiel Spannungsautor Linus Geschke hatte mich gefragt zu einem Buch. Und er ist einer der wenigen Menschen, die das wirklich unfassbar gut abkönnen. Und wir sind dann telefonisch, glaube ich, über 2 Stunden diesen Text durchgegangen. Mhm. Und das geht aber nicht mit jedem. Und ich kann das auch nicht mit jedem machen, weil das ja sozusagen unbezahlte Arbeit ist. Und dann verscherzt man sich vielleicht doch mit dem einen oder anderen, weil es gibt ja doch durchaus den einen oder anderen Menschen, der sagt, nein, ist gar kein Problem. Ich kann, also super kann ich mit Kritik umgehen. Und dann sagt man so einen Satz wie, oh, hier die Passage, Seite 350, vielleicht könnte man da mal einen Satz umstellen.
So was ganz Banales.
Und derjenige spricht nie wieder mit einem. So. Also zu denen gehöre ich im Übrigen auch.
Wenn man dir sagt, in deinem Text könnte was anders.
Nee, aber ich kann das gut nachvollziehen, weil ich weiß noch, als ich mit 15 angefangen habe und bei der Regionalzeitung und ich stellte mir das so schön vor, ich schreibe da jetzt dafür Texte und ich glaube, das erste Jahr waren alle Texte leuchtend rot, die da zurückkamen. Und ich habe halt natürlich auch alles wahnsinnig persönlich genommen, weil ich natürlich auch gar nicht wusste, wie man mit sowas umgeht und dass das normal ist und ein Handwerk und man lernt es einfach und irgendwann ist man besser. Aber ich kann das total gut verstehen, wenn man dann da, es ist ein Kampf, auch auf die Autoren ja im Lektorat, das geht so tief rein. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man am Ende des Tages oder wenn das Buch sozusagen rausgeht, dann wieder fein miteinander ist. Dann ist das auch okay. Aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit und auch nicht die Kraft, das mit so vielen Autoren durchzumachen.
Jetzt mal ein bisschen Küchenpsychologie. Aber wenn du sagst, diese ersten Schreiberfahrungen und die Artikel kamen rot zurück, war das so ein bisschen dann auch vielleicht der Grund, dass du erstmal gesagt hast, ich ziehe mich sozusagen erstmal auf die Kritikerseite zurück? Also vielleicht reicht es doch nicht sozusagen für das selber Schreiben, sondern ich gucke erstmal, wie andere schreiben? Oder ist das jetzt zu platt?
Könnte gut sein, aber ich habe ja, also damit habe ich mit 15 angefangen tatsächlich schon mit Buchbesprechungen und Autoreninterviews und ich fand das immer interessanter, was andere zu erzählen hatten, als das, was ich zu erzählen habe. Und das ist tatsächlich bis heute so. Ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn ich das jetzt in einem Interview sage, wo mir Fragen gestellt werden. Aber ich finde tatsächlich, ich finde die Leben anderer Menschen, die Sichtweisen, meine kenne ich doch schon. So. Und davon werde ich auch nicht klüger. Und von daher ist mir diese Seite tatsächlich immer die liebere gewesen. Ich möchte es aber auch nicht ausschließen, irgendwann mal zu wechseln, wenn ich was zu erzählen habe.
Aber du hast ja schon als junges Mädchen sehr viel gelesen. Ne? Auf deiner Website steht sowas wie die
Ausleihkönigin.
Die Ausleihkönigin, ja, genau. Ja. Also,
war das wirklich eine Auszeichnung?
Ja.
Wahrscheinlich, ne?
Ja,
so
ja,
wie
also
Vorlesewettbewerb.
Ja,
aber
das war halt so immer in den Sommerferien für Kinder so eine Belohnung wert. So, und ich war da eine kleine Streberin.
Es klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie eine Urkunde für jemanden, der keine Freunde hat. Aber das war nicht so, oder? Müssen wir uns Sorgen machen jetzt so ein bisschen?
Musst du das jetzt ansprechen?
Follower sind auch wie Freunde.
Nein. Doch, tatsächlich ist das so. Also ich war eher so das schwarze Schaf und auch immer sehr zurückgezogen. Und finde es aber auch, also und da relativ introvertiert. Und das war noch weit vor der Zeit vor Harry Potter. Da war das noch überhaupt nicht cool, so zu sein. Und sozusagen das Brillenmädchen ohne Brille zu sein. Sondern eher sehr uncool. Aber
war das auch deine Flucht?
Ja, total.
Deswegen die unendliche Geschichte. Du bist ein bisschen der Junge aus der unendlichen Geschichte.
Und das tatsächlich auch diese Geschichte, ich glaube, das geht ja ganz, ganz vielen so, dass man damit sozusagen so sein eigenes Leben schreiben kann in den Büchern. Und dann immer eben der Rückzug. Aber es hat mir dann doch tatsächlich genutzt. Und heute ist es auch immer noch so, dass das Lesen oder Literatur an sich, die Beschäftigung mit Texten, wenn ich mich sozusagen ganz in den Kopf zurückziehen kann, für mich eine Erholung ist und so ein Akku aufladen und so das Zurückziehen auf meine einsame Kopfinsel sozusagen. Und mit Menschen, mit Geschichten, die ich unter Kontrolle habe.
Und das ist auch so, obwohl du so viel liest.
Manchmal ist es schon auch Arbeit, nicht unbedingt negative Arbeit, aber es gibt ja auch Texte, die einfach Kraft kosten. Auch. Also sowohl vom Stil her, aber auch von der Geschichte selbst. Also wo man einfach mal dann vielleicht auch 2-3 Tage Pause machen muss vor einem anderen Buch aus Respekt und weil die innere Energie sozusagen verbraucht ist.
Ja, weil man es ja auch, weil es ja noch in einem drin wahrscheinlich selber noch ein bisschen resoniert und man das noch ein bisschen rumwälzt. Ne? Das frage ich mich, wenn man so viel liest, ob was denn da überhaupt hängen bleibt. Weil ich lese wirklich nicht viel, muss ich sagen. Aber die Bücher, die ich lese pro Jahr, an die kann ich mich eigentlich alle ziemlich gut erinnern. Wie ist denn das bei dir bei 300 Büchern?
Ich führe viele Listen.
Ja, was steht in den Listen? Stehen da auch Charaktere drin?
Na, also ich habe zum Beispiel 2-mal im Jahr hier in Hamburg gemeinsam mit Dr. Rainer Moritz, dem Chef vom Literaturhaus, haben wir so Buchhändlervorstellungen, wo wir eben alle halbe Jahr die 72 besten Bücher des Halbjahres für Buchhändlern pitchen.
Oh ja.
In knapp 4 Stunden. Und das heißt, ich muss dafür jeweils für alle 6 Monate 36 Bücher finden, die ich herausragend finde. Dafür muss man sehr viel lesen, sehr viel heraussuchen. Und natürlich kann ich mich dann nicht mehr nach 2 Jahren an jedes Einzelne erinnern. Wenn ich aber das Cover sehe und wenn ich meine Notizen dazu sehe, dann, also ich marke das sozusagen in mir mit den Emotionen, die ich während des Lesens damit verbunden habe. Ich weiß aber auch, dass ich entweder aus Training oder weil ich das schon immer hatte, eine besondere Gabe hatte, mich mit diesen Informationen zu verbinden. Also ich kann auch sehr schnell lesen, ungefähr so rund 100 Seiten pro Stunde. Das ist jetzt nicht so schnell, wie Menschen mit so einer Speed-Lesetechnik lesen, aber eben so schnell, dass ich trotzdem emotional und mit dem Kopf und mit dem ganzen Körper in die Geschichte versinken kann. Und praktisch in diese Situation kann ich wieder reinkommen, wenn ich das Cover sehe und meine Notizen dazu habe. Und kann das aber sozusagen so gut abkapseln, dass wenn ich ein neues Buch lese, das kein Problem ist, das miteinander zu vermischen. Habe ich das sinnvoll erklärt?
Ja, ich kann mir das gerade so bildlich vorstellen.
Also ich habe praktisch
im Kopf Fähigkeit auf jeden Fall.
Ganz viele kleine Kugeln und kann die dann so aufdrehen und die Sachen dazu rausholen, wenn ich es brauche.
Ich hatte daran anschließend noch eine Frage, was für Charaktere dir jetzt so zum Beispiel sofort einfallen, wo du sagen könntest, ey, ich habe letztes Jahr, keine Ahnung, 300 Bücher gelesen, aber diese 10 Figuren.
Oh Gott, 10 gleich.
Ja, oder wollen wir jetzt nicht, aber diese fünf sind jetzt die, oder
dieses, zwei.
Das Beste, sag mal, das erste Kind, was dir einfällt, der erste Mann und die erste Frau. Wir haben alle Zeit der Welt, die Lücken schneiden wir raus.
Jetzt muss ich natürlich meine Notizen sehen.
Achso, das geht jetzt tatsächlich dann eigentlich nur mit Notizen?
Ja, also mit dieser Liste. Ja. Tatsächlich, wenn ich die Liste an Büchern vor mir habe. Und
was liest du denn gerade?
Also ich habe tatsächlich was mitgebracht. Sie hat
doch die Frage jetzt noch gar nicht beantwortet.
Nee, ich wollte nur so ein
habe ich auch nicht. Also mit Kindern ist tatsächlich schwierig. Das ist was ich wenig lese, Kinder- und Jugendbuch.
Nee, es gibt ja auch Erwachsenenliteratur, wo Kinder eine Rolle spielen, ne?
Shining.
Ich hatte jetzt eher an sowas wie den Distelfink von Donna Tartt gedacht. Da mag ich grundsätzlich einfach sehr diese unbequemen Kinder, die so ein bisschen in der Ecke sitzen und im Schatten. Jetzt kannst du deine Psychologie wieder rausholen.
Nö. Man muss ja auch nicht alles.
Und die eben nicht die Superhelden sind, sondern wo sich das Potenzial erst, wo sie das Potenzial selber mit der Zeit erst aus sich herausarbeiten. So, aktuelle Bücher, weil ich die gerade mitgebracht habe. Gerade lese ich nämlich, oder ich lese es schon sehr, sehr lange, Zeitenwechsel von Sarah Moss. Und das ist, warum ist das so ein gutes Buch? Weil ich es nicht zu Ende lesen will. Und das ist tatsächlich sowas, was ich ja eigentlich gar nicht darf, weil ich ja schnell weiterlesen muss und auch so viel, sonst ich mag es nicht, in mehreren Büchern gleichzeitig drin zu sein. Und ich kann mich aber davon so schwer trennen. Es geht um eine Familie, deren 15-jährige Tochter plötzlich umfällt und man weiß nicht genau, was sie hat. Sie kommt erstmal in die Klinik und die Ärzte sagen, also sie hat aufgehört zu atmen und ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Das könnte jederzeit wieder passieren, aber man weiß nicht, woran es liegt. Und ab sofort gibt es in dieser Familie zwei Zeiten, sozusagen die, bevor die Tochter umgekippt ist und bevor sie offiziell krank war und die danach. Und das ist das, was Roger Willemsen mal als Knacks bezeichnet hat, wenn man eben das Leben einteilt in davor und danach. Und es wird so gut beschrieben und diese Menschen kamen mir so nah. Also haben sich gleichzeitig, Sarah Moss hat sie so verletzlich beschrieben und dennoch hoffnungsspendend und umarmend, dass man das Gefühl hat, man kommt mit ihnen da auch irgendwie wieder raus, dass ich sie nicht allein lassen möchte. Und ich habe nicht mehr, also man sieht es ja im Podcast nicht, aber ihr seht es natürlich, habe nicht mehr so viele Seiten. Es sind noch so knapp 100. Aber ich habe auch natürlich Sorge, dass doch jetzt noch irgendwas passiert. Und
wie lange liest du daran denn jetzt schon? Für deine Verhältnisse wahrscheinlich unfassbar lange. Für
ja, meine bestimmt schon 3 Wochen. Also ich habe in der Zwischenzeit ganz viele andere Bücher gelesen.
So. Naja, du auch.
Ja, ja, normalerweise lese ich das ja an einem Tag oder an einem halben Tag. Aber ich trage es auch ständig mit mir rum und denke, und jetzt müsstest du eigentlich wieder. Und dann sieht es mich vorwurfsvoll vom Nachttisch an. Und ich habe aber so Sorgen, dass doch noch was mit diesem Kind passiert.
Also ich meine, man sieht auch, ich meine, ihr seht es nicht, aber es sind ganz, ganz viele so kleine Post-its drin, ne? Also Denkzettel, die da auch drin kleben.
Ja, und ich mache immer Notizen rein.
Genau, aber ich finde es wirklich beeindruckend und kann es kaum glauben, dass du so im Normalfall so schnell liest und dich trotzdem so einklinken kannst in so, in so eine Handlung, in so ein Geschehen. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ich mache das den ganzen Tag, ich bin darauf trainiert, ich mache das seit 20 Jahren und dann hat man natürlich auch eine gewisse Routine und ich bin inzwischen relativ gut im Fokussieren, ich meditiere auch und kann viele Dinge dann tatsächlich abschalten. So, also ich bin dann auch sozusagen, ich mache so die Scheuklappen um und wirklich, als ob ich so ein inneres Aufzuggeräusch hätte und dann fahre ich da rein. Alles andere wäre auch respektlos. Bei Büchern, wo ich merke, ich kann mich nicht konzentrieren, ich komme da nicht richtig rein, ich denke ständig an was anderes, die fliegen raus.
Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, was dich so richtig in Rage bringt, ist, wenn du merkst, der Autor hat sich nicht genug Mühe gegeben oder da steckt mehr drin. Das klang so ein bisschen wie so meine Deutschlehrerin, wenn man so einen Aufsatz abgegeben hat und dann so, du musst dir mehr Mühe geben. Hatte so ein bisschen, also... Wie würdest du so dann jetzt mal ernsthaft, wie würdest du deine Haltung so beschreiben als Kritiker? Bist also natürlich nicht oberlehrermäßig,
wohlwollend.
Aber. Ja, keine Ahnung. Also weißt du alles besser oder.
Nein, nee, ich hoffe nicht. Weil so, ich bin auch erst 36. Ich weiß natürlich, im Prinzip weiß ich nichts besser.
Ja, wie analytisch liest du denn überhaupt? Also setzt du ein, okay, 5-Akt-Struktur hier oder
Nee, also dazu fehlt mir auch die germanistische Ausbildung. Die hatte ich ja tatsächlich nie. Ich lerne das jetzt erst mit der Zeit auch nochmal fachlich ganz anders zu beurteilen. Man merkt es, wenn man viel liest, zum Beispiel eben die Autoren, die eine klassische literarische Ausbildung hatten und die, die es nicht hatten. Man liest mit der Zeit immer besser raus, zum Beispiel eben, wer eine gute Agentur, ein gutes Lektorat als Begleitung hatte. So dieser klassische amerikanische Roman. Das liest man auf der ersten Seite, weiß man, da hat jemand Schreiben studiert. Das kann aber eben manchmal auch zu gewollt sein. Und manchmal ist es viel erfrischender, wenn du wirklich merkst, da hat jemand noch nie geschrieben. Und irgendwann setzt er sich hin und hat eine Geschichte drin und schreibt die raus und das sitzt.
Was hältst du von diesen jungen Musikern, so was ich, T.S. Ullmann oder Markus Berges oder so? Die
jung?
Ja, also die dann im Jung im Sinne von, die dann sagen, ach, dann schreibe ich auch mal einen Roman. So, also die das ja auch nicht gelernt haben, sondern so aus einer Lyrics-Poetry-Ecke kommen.
Aber die haben auch Musik nicht gelernt, oder?
Nee, genau, aber die, ja, okay, was heißt das?
Dass die einfach, wenn die Bock haben, was zu machen,
machen sie
das machen. Ich finde das super.
Die kennen sich anders. Bela B. hat jetzt auch ein Buch geschrieben.
Ja.
Also finde ich völlig, völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir inzwischen eine relative Demokratisierung des Buchmarkts erfahren haben durch Self-Publishing und auch natürlich durch die bessere Erreichbarkeit von Verlagen und so weiter und so fort. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, weil der Markt sortiert dann von alleine aus. Inzwischen gibt es ja den Deutschen Self-Publishing-Preis zum Beispiel, wo ich auch mal in der Jury saß. Das war eine super Erfahrung, weil man auch einfach echt sieht, inzwischen gibt es so viele professionelle Autoren. Du könntest das Buch nicht unterscheiden von einem Verlagsprodukt. Die machen das einfach so gut, die kaufen sich alles rein, die holen sich Korrektorat, Lektorat von Selbstständigen, lassen das Cover in Agentur machen, kaufen dazu noch PR und Marketing von Agenturen ein. Fertig. So.
Verdienen am Ende viel mehr am einzelnen Buch.
Genau, aber du hast natürlich auch ein weit höheres Risiko. Also was man als Autor so verdient, ist ja ungefähr zwischen 5-10% vom Nettoverkaufspreis, je nach Verlag und je nach, wie wichtig man ist und wie gut man verhandeln kann und so. Und ob Taschenbuch oder Hardcover und so. Und als Self-Publisher bis zu 70%.
Wirst du manchmal ausgenutzt von Leuten?
Für was?
Ja, dass man sagt so, ey, die hat Kontakte und zu der bin ich mal nett und die kann mir irgendwie helfen, so.
Klar wollen die was von mir, aber ist ja in Ordnung, ich will ja auch was von denen. Und im Idealfall ist das eine gute Beziehung und dann guck mal immer so ein bisschen, findet man da zusammen. Ich gucke mir das kurz an, das sieht man ja dann aber schon, wie die Kontakt aufnehmen. Ich habe auf der Webseite stehen, bitte immer vorher Kontakt aufnehmen, bevor sie mir blind was schickt.
Ich meine es fast noch so ein bisschen persönlicher, dass, man lernt sich kennen auf einer Messe oder keine Ahnung, auf einer Veranstaltung und findest irgendwie jemanden nett, kann ja auch eine Frau sein und dann stellst du aber plötzlich fest, der interessiert sich gar nicht für mich als Mensch, sondern eigentlich nur für mich in meiner Funktion. Also gab es da schon mal eine Enttäuschung vielleicht, jetzt mal ganz blöd gesagt.
Nee, aber da ich ja grundsätzlich gar keine Freunde habe, ist das leicht auszusortieren.
Wenn du auch nie auf Partys
da
gehst.
Fällt ein Neuer dann schon auf. Ja, ich glaube, du bringst da jetzt Leute auf Ideen.
Weiß ich gar nicht. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Fußballprofi beim HSV ist.
Ja, vielleicht habe ich es also auch nur nicht gemerkt.
Wollen alle Tickets plötzlich.
Weil ich da gar nicht so sozial bin insgesamt. Das heißt, man kommt auch an mich wirklich nicht so leicht dran. Menschlich. Von daher, also vielleicht haben das schon ganz viele probiert und ich habe es nur nicht verstanden.
Dass du gar keine Freunde hast, kann und will ich jetzt gar nicht so richtig glauben. Aber hast du denn Freunde, die zum Beispiel sich nicht fürs Lesen interessieren? Wäre das denkbar? Kannst du mit so jemandem
manchmal ist das ja dann eher sogar erholsam, ne? Wenn man so Menschen hat, die vielleicht richtige Sachen machen, die dann so Arzt sind und wirklich auch was Sinnvolles machen oder Bäcker oder solche Sachen. Ich würde Menschen jetzt nicht danach bewerten, ob sie lesen oder nicht lesen. Manche sind da sehr klar in ihrer Linie. Literatur macht nicht unbedingt einen besseren Menschen aus einem, schon gar nicht empathisch, sozial. Oder mir hätte
das
es gut getan, wenn ich...
Das ist ein Thema für eine eigene Sendung.
Ja, wenn ich auch weniger Zeit in den Büchern und mehr im Leben verbracht hätte.
Hätte dir gut getan?
Ja, also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube eben nicht, dass Literatur unbedingt den besseren Menschen und den besseren Freund aus einem macht. Ich habe natürlich in meiner engeren Umgebung sehr, sehr viele Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen, weil ich so viel Zeit damit verbringe und man dann irgendwann auch Freundschaften schließt, ist klar. aber ich mache das null davon abhängig. Und manchmal finde ich das so erholsam, wenn ich Zeit mit Menschen verbringe und ich sitze an einem Tisch mit einem Dutzend Menschen und niemand hat etwas mit Literatur zu tun und niemand kennt mich oder kennt mich über diesen Weg und so, das, da tun sich völlig neue Welten auf. Das finde ich ja manchmal auch so viel spannender und ehrlicher als diese ja teilweise auch etwas in sich geschlossene und reduzierte Literaturwelt.
Ja, ich frage jetzt so aus eigener Erfahrung, kenne ich das so, jetzt bei mir wäre es ja die Musik. Wenn ich jetzt so jemanden habe, der wirklich überhaupt sich für Musik hören, so es gibt so Leute, die hören nur Radiomusik zum Beispiel, das kann ich dann immer nicht verstehen.
Ich höre gar keine Musik.
Oder gar keine, das habe ich zum Glück noch nie getroffen. Kennst du jemanden, der keine Musik hört?
Oh, der Podcast ist an dieser Stelle beendet.
Ja, aber ich.
Der Gast ist ausgeladen.
Echt? Du hörst keine Musik?
Nein.
Warum nicht?
Das stört mich in meinem Kopf.
Ah, interessant. Das wollte ich nämlich noch fragen, ob du beim Lesen Musik hören kannst.
Ja, aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen.
Ja, das würde mich jetzt wirklich
interessieren. Ich mag das nicht.
Du magst es nicht?
Also ich mag es einfach nicht.
Noch nie gemocht?
Naja, doch, ich war natürlich auch schon mal ab und zu so auf Konzerten oder auf Festivals und habe das auch immer wieder probiert, weil alle Menschen hören Musik. Und für die
scheint Idioten.
Es, nein, für euch scheint das eine sinnvolle Sache zu sein. Aber mein Zentrum im Kopf ist offensichtlich so sehr auf schriftliche Informationen geprägt. Das hat sich aber erst mit der Zeit so herausgestellt. Ich war also früher auch als Studentin natürlich auch oft weg und viel auf Konzerten und da war das alles, da ging das alles noch hervorragend und inzwischen bin ich alt und störrisch und mein Kopf kann nicht mehr jede Kreativität aufnehmen und ich hasse es.
Moment, du hasst es sogar.
Wenn jemand so Radiomusik hört irgendwo ja. So oder man ist gezwungen mit anderen Menschen, ist dann irgendwo und die sagen, ach, ich mach's Radio an oder zwingen einen dann, sitzt irgendwo beim Friseur fest und es wird ein Album wieder und wieder und wieder gespielt.
Aber das ist ja nochmal was anderes.
Ja, so quälende Musik macht mich auch komplett fertig. Wenn ich irgendwo bin und da läuft richtig schlimme Scheißmusik, dann das ist für mich fast wie Folter, aber ein Leben ohne Musik oder ohne das Bedürfnis, mal einen Song anzumachen oder beim Spazierengehen irgendwie, nichts ist ja interessant.
Da höre ich Podcasts.
Ja, aber es gibt ja aber auch Musik, die eigentlich fast vertonte Gedichte sind. Also wo setzt du denn die
Nein,
Grenze?
Nein, möchte ich nicht. Ich kann ein bisschen, also Klassik kann ich gut, aber alles mit Text und alles, wo gesungen wird, so es wird auch immer schlimmer.
Mhm. Und interessiert dich die Kultur an sich auch gar nicht? Also es gibt ja auch Romane, in denen jetzt Musik eine Rolle spielt.
Nee, habe ich gar keinen Zugang zu.
Bin zu voll langweilig.
Und Hörbücher, also wenn dir jemand was vorliest ohne Musik?
Ich muss mit dem hier anwesenden und noch atmenden Hund, gehe ich ja bis zu 1,5-2 Stunden am Tag raus. Und da höre ich ganz viele Interviews, Podcasts, Hörbücher. Und das sehr, sehr gern. Also das ist kein, aber wenn manchmal wird das ja dann auch so mit Musik unterbrochen. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Aber da kann man ja so weiter. Ich weiß auch nicht, ob es dafür irgendwie, es gibt ja für alle möglichen Ticks so Namen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob...
wüsste ich jetzt auch nicht.
Also die Amusie gibt es ja. Ne? Das ist, glaube ich, die Abneigung gegen Musik.
Wie ist es denn, wenn du Filme guckst?
Menschen, die mich offensichtlich, also für die ich offensichtlich eigentlich keine Freundin bin, die schleppen mich dann vielleicht ins Kino und dann auf einmal fängt jemand an zu tanzen. Und dann, ich musste aus dem Raum gehen, wirklich. Ne? So,
du musst das Lamm verlassen, wenn das passiert. Ja.
Und da merkt man doch, dass man mit dem Alter möglicherweise entgegen allen Wünschen nicht einfacher, sondern eher komplizierter wird.
Naja, wie man es nimmt. Man sagt so, ich höre keine Musik mehr, dann weiß der andere, woran er ist. Also.
Ja, man macht sich auch total beliebt bei anderen Menschen mit so einer Aussage.
Hör auf zu singen.
Oh, geil. Ja, interessant. Habe ich tatsächlich noch nie... Ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der keine Musik hört.
Ja, also Musikerfreunde habe ich zum Beispiel nicht.
Ja, das leuchtet ein, ja. Was ist denn so etwas, was du gerne noch machen würdest, was nicht mit Lesen zu tun hat?
Eine große Hundefarm aufmachen.
Rettungshunde oder selber züchten?
Na, es gibt ja immer so, dass man sich oder auch gegenseitig mal so die Frage stellt, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest, wie Maike Winnemuth damals bei Wer wird Millionär, was würdest du mit 1 Million machen oder was würdest du mit 5 Millionen machen? Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Sinnfrage. Also würdest du dein Leben dann so weiterleben wie bisher?
Und, die hat eine Weltreise gemacht.
Genau. Ja, und hat sich dann, ist aus der Stadt jetzt auch rausgezogen und ist aufs Land und Selbstversorgung dann, ja. Und sowas. Und hat also ziemlich viele coole Projekte gemacht, ist eine tolle Frau. Und was würde man dann machen und warum macht man das nicht gleich so? Also braucht man diese 5 Millionen wirklich dafür? Aber ich bräuchte sie wirklich. Also ich würde auch tatsächlich, glaube ich, weiter aufs Land gehen und würde die hässlichsten Hunde, die in deutschen Tierheimen so sind, die dann gerne aufnehmen und mich um die kümmern und dann vielleicht auch irgendein völlig schlechtes Buch schreiben, das niemand verkaufen muss, sondern das ich einfach nur so schreiben kann. Und dann irgendwo sitzen, wo es keine Musik gibt. Und irgendwo weit draußen, wo das auch egal ist.
Du hast gerade angedeutet, wenn du im Lotto gewinnst, dass du dann vielleicht ein Buch schreibst, was keiner lesen wird. Und da reden wir in der zweiten Folge drüber. Wenn es heißt, herzlich willkommen, hier sind wir wieder.
Kannst du nicht einmal diese Abmoderation des ersten Teils vernünftig durchziehen? Das können wir doch wieder nicht nehmen.
Das ist doch, das Schöne daran ist ja, dass du es viel besser kannst und es jetzt übernehmen wirst.
Vielleicht mit Musik dazu.
Musik so, schneiden wir später rein, dir zuliebe.
Bleibt einfach dran und geht direkt über den zweiten Teil, wenn es wieder heißt, da sind sie wieder, die Alphabeten.
Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!